Лоро, радио многогранного Ростока.
Radio for a diverse Rostock.
Radio para un Rostock muy diverso.
Radio egy sokoldalú Rostocknak.
Radio litade del Maharati fi Rostock.
Radio prepestreši Rostock.
Radio für ein vielfältiges Rostock.
Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen bei einer neuen Sendung des interkulturellen Workshops auf Loro. Im Studio sind für euch...
Ja, mein Name ist Anne. Ich bediene heute die Technik.
Hallo, ich bin Veronika.
Und ich bin Josie. Wir haben wieder viele spannende und informative Themen für euch aufbereitet, rund um die Welt. Zum Beispiel beschäftigen wir uns heute unter anderem mit dem Einsatz der Seenotretter in Griechenland, mit der Abschiebung einer ehemaligen Mitmacherin bei uns, dem antimuslimischen Rassismus in Rostock und mit der Mentalität der Russen. Wie immer haben wir für euch auch Veranstaltungstipps und natürlich auch Musik aus aller Welt. Und damit fangen wir auch gleich an. Ihr hört nun SARS, El Paris.
Das erste Thema in dieser Sendung ist sehr persönlich, schwer zu verstehen und immer emotional. Die Entscheidung zu einer Abschiebung ist nicht nachvollziehbar. Es gibt viele Gesetze und Gesetzestexte, welche dieses Zwangsmittel der Ausreisepflicht einer Person, welche nicht die Staatsbürgerschaft des jeweiligen Landes besitzt, bestimmt. Fatima sollte nach dem Dublin-Verfahren abgeschoben werden. Unsere Redakteurin Josie hat Fatima befragt, wie sie diesen Vorgang am Tag der Vollstreckung der Ausreisepflicht erlebt hat und Rechtsanwalt Thomas Warny zum Thema Abschiebungen.
Thomas Warny ist Rechtsanwalt in Rostock und Thomas, du beschäftigst dich seit 15 Jahren ausschließlich mit dem Thema Migrationsrecht. Im aktuellen Fall sollte Fatima nach dem Dublin-Verfahren abgeschoben werden. Was ist das Dublin-Verfahren?
Das Dublin-Verfahren ist ein Verfahren, das Bundesamt als Bundesbehörde ist Herrin des Verfahrens. Ja, das heißt, wir stellen uns Folgendes vor, ein Asylantragsteller beantragt im Bundesgebiet Asyl beim Bundesamt dieser Bundesbehörde. Dort wird geprüft, ob ein anderer europäischer Mitgliedstaat zuständig ist zur Führung des Asylverfahrens. Das meint das Dublin-Verfahren.
Das Dublin-Verfahren hätte bei Fatima auch greifen müssen. Warum konnte es in letzter Minute verhindert werden?
Es ist davon auszugehen, dass die maßgebliche Frist zur Abschiebung nach Lettland abgelaufen ist.
Wie funktioniert die Abschiebung?
Deutschland hat nach der Feststellung des Treffers Litauen, Lettland 6 Monate Zeit, die Person dorthin abzuschieben.
Warum werden viele Abschiebungen in den frühen Morgenstunden vollzogen?
Das ist gesetzlich legitimiert durch das Asylpaket 2. Dort wurden Änderungen in das Gesetz geschrieben. Abschiebungen dürfen nunmehr nicht mehr angekündigt werden. Und effektives Verwaltungshandeln stellt sich so dar, dass natürlich zu Zeiten, wo geringe Widerstände zu erwarten sind, zugegriffen wird. Also in den frühen Morgenstunden.
Hallo Fatima, du kommst aus Syrien und bist wegen des schlimmen Krieges dort geflüchtet und lebst jetzt seit 1,5 Jahren hier bei uns. Und am 19. Mai um 4 Uhr morgens solltest du nach dem Dublin-Verfahren abgeschoben werden und es kamen Leute von der Bundespolizei und vom Migrationsamt, um diese Abschiebung zu vollziehen und gaben dir 30 Minuten Persönliches zusammenzupacken in eine Tasche. Aber über dieses Verfahren hattest du keinen Bescheid und solltest trotzdem nach dem Dublin-Verfahren in das erste Land abgeschoben werden, und zwar nach Lettland. Du hattest Glück, als du durch die Begleitung der Polizei am Flughafen in Berlin-Tegel warst. Was passierte dann?
Ja, das war ein gutes Glück für mich, weil Polizei nehmen mich für die Flugzeug. Und ich war weinend und sprechen lauter. Ich bin Asyl, ich bin nicht kriminal. Ich war traurig und ja, das war schlimm. Aber in einem Moment, der Pilot kommt und er sagt, bitte, ich möchte das nicht in mein Flugzeug. Und in diesem Moment, alles fertig.
Was passiert denn, wenn Widerstand der betroffenen Person geleistet wird?
Das ist eine Einzelfallfrage. Widerstand heißt zum Beispiel, die Person entzieht sich der Abschiebung. Dann kann es sein, dass sich die Frist zur Rückführung in den europäischen Mitgliedstaat verlängert um 12 Monate auf insgesamt 18 Monate. Also ist nicht in jedem Fall sinnvoll. Weiter kann es strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Widerstand zum Beispiel ist ein Straftatbestand. Also man muss sicher, das ist so eine Vorbereitungsfrage, inwieweit man Personen auf eine mögliche Rückkehr einstimmt. Das wäre zu erwarten zum Beispiel von Behörden, indem sie wesentlich transparenter nicht die Zeit und auch nicht den Ort der Abschiebung bekannt geben, aber zu erkennen geben, dass eine Bleibeperspektive zum Beispiel nicht gegeben ist.
Ein Pilot sagt einfach Nein und alles wird gestoppt. Die Polizei übergibt eine Meldepflicht, dass du dich wieder in deinem Erstaufnahmelager von MV in Horst melden musst und es gibt einen Folgeantrag. Also später kommt heraus, dass es zu diesem Vorgehen der Abschiebung nicht hätte kommen müssen, Fatima. Warum nicht?
Ja, das war nicht richtig, weil das war ein Fehler. Was passiert? Ich verstehe danach. Die Gerichte sagen, dass sie haben positive Bescheid für mich, aber das positive Bescheid nicht kommt im Post vor Ausländerbehörde hier in Rostock.
Was war schlimm für dich an diesem Tag? Wie hast du dich während der Abschiebung gefühlt?
Das ist schlimm und traurig, weil ich finde auch andere Leute mit Kindern. Sie haben Kinder und diese Kinder erwachsen hier und sie können nur Deutsch zum Beispiel und sie einfach nach andere Länder schicken.
Möchtest du noch etwas sagen? Möchtest du jemanden danken?
I want to say thanks for all people they helped me.
Ich möchte allen Menschen danken, welche mir geholfen haben. Soziale Bildung e.V., Rostock hilft und der größte Dank geht an den Piloten, weil er ein Engel für mich war. Und ich möchte meinem Bruder und meiner Schwester danken. Sie halfen mir viel in der Zeit und meine Freunde auch.
Ja, und wir danken für deine offene Art und für das nette Gespräch und wünschen dir alles Gute.
Das Thema Abschiebung bleibt und die Hoffnung anzukommen ist für die geflüchteten Menschen allgegenwärtig. Eine humane Lösung aller Probleme ist daher lebensnotwendig, um ein eigenes, sicheres Leben führen zu können. Und nun etwas Musik. Die isländische Sängerin Björk ist ein musikalisches Phänomen. Ihre Musik ist persönlich und künstlerisch anspruchsvoll. Wir hören nun von ihr Human Behavior.
Björk war das mit Human Behavior. Täglich erreichen uns Informationen, Nachrichten, Stimmen zu Themen und Bilder über das Weltgeschehen im privaten sowie auch im beruflichen. Und immer sollten wir uns fragen, darf ich das alles glauben? Svenjas Gedankengeflüster trägt den Titel Die Hälfte der ganzen Wahrheit. Doch hört selbst.
Gedankengeflüster. Eines Tages werde ich mich mit der halben Wahrheit treffen. Vielleicht werde ich sie nicht erkennen. An ihr zerren, um ihre Maske niederzureißen, würde sie entblößen wollen, weil ich bisher immer der Lüge begegnet war. Doch die halbe Wahrheit wäre nackt und würde mich ansehen. Ich bin alles, was du kriegen kannst. Und doch bin ich dir nicht genug. Zu groß bin ich für die Menschen, als dass sie mich begreifen könnten. Deshalb bleibt ihr unersättlich.
Gedankengeflüster. Das war ein Beitrag von Svenja aus der Loro-Tagesredaktion zum Thema Wahrheiten. Am 1. Juli wurde zum dritten bundesweiten Tag gegen anti-islamischen Rassismus vom Rat muslimischer Studierende und Akademiker gerufen, um die Öffentlichkeit auf das Thema Islamfeindlichkeit und Anti-Islamismus aufmerksam zu machen. Wurden viele Veranstaltungen organisiert, um am Jahrestag der Mordung der Dresdner Pharmazeutin Arma El-Sherbini und ihr ungeborenes Kind durch den rassistischen Extremisten zu erinnern. Dazu mehr von Josi im Gespräch mit den Imam Jonas Dogesch von der antirassistischen Initiative Rostock Ja.
Was ist antimuslimischer Rassismus? Heute sind antimuslimische Vorurteile gesellschaftlich weit verbreitet. Dieses Klima versuchen nicht nur Nazis für ihre menschenverachtende Propaganda zu nutzen, auch bürgerlich auftretende rechtspopulistische Initiativen und Parteien machen damit Stimmung.
Aber als ich hierher kam, nach Deutschland kam, erst mit dem Thema mich ernsthaft auseinandergesetzt habe, weil die Leute sofort, es sei denn Herkunftsland, es sei denn Name, es sei denn Aussehen, die sofort mich mit dem Islam konfrontiert haben. Also sofort Fragen zu dem islamischen Glauben und ganzen Sachen gefragt haben.
Antimuslimischer Rassismus oder Islamfeindlichkeit ist eine Form von Rassismus, die sich gegen Menschen richtet, denen eine muslimische Religionszugehörigkeit zugeschrieben wird. Betroffen sind also nicht nur gläubige Muslime, sondern alle, denen aufgrund bestimmter äußerlicher Merkmale, ihrer Herkunft oder Kultur ein islamischer Glaube unterstellt wird. Dabei geht es nicht darum, wie sich die Menschen selbst verstehen, welche Rolle der Glaube in ihrem persönlichen Leben spielt, und es findet auch keine Unterscheidung zwischen den verschiedenen Strömungen des Islam statt. Vielmehr gilt der Islam an sich als schlecht. Ihm wird vorgeworfen, grundsätzlich rückständig, frauenfeindlich, aggressiv oder terroristisch zu sein.
Es ist in der Gesellschaft oft so, dass die Leute angesprochen, angepöbelt oder ausgegrenzt sind. Also
auf dieser Grundlage werden alle Menschen, die der Gruppe der Muslime zugerechnet werden, abgewertet. Wie bei allen Rassismusformen geht mit der Abwertung des anderen, hier muslimisch, die Aufwertung des eigenen, hier die christlich-westliche Kultur, einher.
Da steht auch ein Junge aus Afghanistan, sagt, er muss sich rechtfertigen wegen aller Terroranschläge, die im Namen des Islam machen, obwohl die Terroristen sind. Also Terroristen sind Terroristen, die sind keine, also mit der Religionszugehörigkeit gar nichts zu tun, aber er muss sich rechtfertigen dafür.
Also wenn gesagt wird, der Islam ist eine ganz fremde Kultur, die passen nicht zu uns. Hier ist zunächst einmal die Frage zu stellen, wer denn eigentlich mit uns gemeint ist. Sehr schnell wird dann deutlich, dass dieses Wir sehr viele unterschiedliche Menschen und Gruppen umfasst. Männer und Frauen, Alte und Junge, Sportfreaks und Couchpotatoes, Religiöse und Atheisten, Reiche und Arme, Stadt- und Landbewohner, Bewohnerinnen, Opern- und Rockfans und viel mehr und alles dazwischen. Genauso verhält es sich mit dem Islam. Der Islam ist eine vielfältige Religion, die aus unterschiedlichen Strömungen besteht. Noch vielfältiger ist die Art und Weise, wie Muslime ihre Religion im Alltag leben. Nicht nur das. Nehmen wir die religiöse Zugehörigkeit einmal als das, was sie ist. Ein Merkmal unter Tausenden, die einen Menschen ausmachen. Dann ergibt sich plötzlich ein ganz neues Koordinatensystem. Denn höchstwahrscheinlich trennt die 20-jährige atheistische Auszubildende aus Bochum mehr von Familienministerin Christina Schröder als von ihrer 22-jährigen muslimischen Kollegin. Antimuslimischer Rassismus wird häufig mit einer angeblich andersartigen Kultur begründet. Dabei wird Kultur als etwas Einheitliches und Unveränderbares verstanden. Sie würde dem einzelnen Menschen quasi per Geburt verliehen und ihn fortan ohne eigenes Zutum prägen. Solch ein starres Konzept von Kultur verleugnet, dass Kulturen einer ständigen Veränderung unterliegen, sich wechselseitig beeinflussen und durchlässig sind. Sie sind nicht abgeschottet und unvereinbar.
Es gibt Leute, die wegen dem Kopftuch sozusagen ihre Kopftuch verteidigen wollen, auch mittlerweile Pfefferspray in Tasche tragen. Also hart, und es gibt Frauen, die sagen, ich gehe nicht raus. Also Mann, du musst gehen kaufen, du musst alles machen, ich gehe nicht raus. Also sind beide Fälle, sind bekannt, extrem vielleicht, aber es ist so. Und wie gesagt, diese Rechtfertigung über immer alle Sachen. Also neulich habe ich erfahren, also vielleicht kennt ihr den, gibt es Diskussionen jetzt im Rostocker Moschee herum, dann mit einem sehr guten Bekannten von mir, die wir jahrelang auch zusammen antirassistisches Arbeit gemacht haben und linksorientiert, dann hat gesagt, Mensch, wie das läuft und was ist das? Und dann habe ich ein bisschen erzählt, hat gesagt, ja, aber die Gemeinde hat auch selber Schuld, der hat bis jetzt sich nicht positioniert, zum Beispiel Salafisten haben in Lüttenklein ein Mädchen, eine junge Frau angesprochen oder angedroht, wegen Muslime, die nicht Kopftuch trägt, und die haben sich nicht positioniert. Das ist genauso, das ist das Problem der, also Hauptthema der, sage ich, antimuslimisches Rassismus, also dem tief in unserer Unbewusstsein verankert hat, also, dass man erwartet von einer Gemeinde oder von einem Muslime, der muss sich rechtfertigen, der muss sich positionieren zu einem jedem Thema, der ihre Glauben oder Kenntnis gehört.
Menschen lassen sich nicht auf ihre Kultur reduzieren. Sie können sich zudem auch verschiedenen Kulturen zugehörig fühlen.
Bevor wir zu den Veranstaltungstipps für die kommenden Tage kommen, gibt es erstmal Musik, und zwar eine musikalische Metapher in arabischer Musik.
Fremdenfeindlichkeit hat viele Gesichter in Europa. Sei es die Pegida, die Alternative für Deutschland, der Front National in Frankreich oder die UK Independence Party in Großbritannien. Europa setzt ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz, Gleichberechtigung und Solidarität. Ein Europa, in dem wir über die Grenzen hinweg friedlich und frei leben, lieben, reisen und arbeiten möchten. Ein Zeichen für das friedliche Miteinander wird im Stadtpalast gesetzt. Mit laut, fett, bunt bekennen sich Gäste und auftretende Künstler wie The Hoodoo 2, The Rooters und die DJs Peter Maffay und DJ MC Fancy für ein tolerantes Europa. Die Veranstaltung findet am Freitag, den 15. Juli ab 19 Uhr statt. In dem Buch Die Trotzigen von Boris Schumatzky wird die Geschichte einer Wendeliebe erzählt. Moskau im August 1991. Alexander Sascha Potjomkin wird durch das Klingeln des Telefons geweckt. Es ist seine Mutter, die ihm erklärt, dass die Welt, wie er sie kennt, nicht mehr existiert. Vor Saschas Fenster rollen Panzer über den Lenin-Prospekt. Er ist Dolmetscher und sieht sein Heil in der Flucht nach Berlin. Aber für Saschas bayerische Freundin Anna Ivanovna hingegen ist das Moskau im Umsturz die freiste Stadt der Welt. Nach einer gemeinsamen Nacht verlässt sie ihn und Sascha macht sich mit seinem Kumpel Dennis auf nach Berlin. Doch dort ist die Freiheit, von der in Moskau noch alle träumen, längst passé. Die Buchpräsentation findet am kommenden Samstag am Strand vom Inselsee Güstrow statt. Im Lichtspieltheater Wundervoll in der Frieda 23 läuft in der kommenden Woche der Film Vor der Morgenröte. Stefan Zweig in Amerika. Stefan Zweig, unnahbar, empfindlich und empfindsam gleichermaßen, war ein Star-Autor Anfang des 20. Jahrhunderts, weltberühmt und eines der wenigen deutschsprachigen prominenten PAN-Mitglieder. Der Film begleitet ihn von seiner Flucht aus Europa im Jahr 1934 bis zu seinem tragischen Tod im Februar 1942 in Brasilien. Der Film kann vom 14. bis 20. Juli täglich 17:45 angesehen werden im Lichtspieltheater Wundervoll in der Frieda 23. Ach, ist das schön. Das war viel mit Gracias nach unseren Veranstaltungstipps. Unser nächstes Thema, da geht es um was ganz anderes. Da geht es um den Russen. Der Russe trinkt Wodka pur, tanzt auf den Tischen und die Männer sind furchtbar träge und die Frauen tragen nur Pelze. Und generell sind sie immer die bösen Widersacher bei James Bond. Doch wie ist ein Russe wirklich? Über diese Mentalität der Russen hat uns Veronika etwas Schönes zusammengestellt. Musik.
Die Russen sind wirklich ein besonderes Völkchen. Und es ist wichtig, ihre Verhaltensweise zu erkennen, um sie besser zu verstehen. Es gibt viele Vorurteile, wie zum Beispiel, dass in Russland die Bären auf der Straße spazieren gehen, dass jeder Mensch dort Wodka schon als Kind trinkt und sowas. Aber was sie wirklich unterschiedlich macht, wissen die Deutschen kaum. Allerdings gibt es viele interessante Sachen über die Russen. Versuchen wir jetzt ein bisschen mehr über die russische Mentalität und Verhaltensweise zu erfahren. In einer Wohnung soll man immer seine Schuhe ausziehen und unbedingt Hausschuhe anziehen. Jede Hausfrau wird sich sehr ärgern, wenn sie mit ihren schmutzigen und auch nicht schmutzigen Schuhen reingehen. Dafür gibt es in jedem Haus auch die Hausschuhe für die Gäste. Das Haus soll immer sauber sein. Die Russen werden nie mit Älteren duzen. Das ist sehr unhöflich und das ist eigentlich nicht üblich in Russland. Zu seinen Eltern oder Verwandten sagt man natürlich du. Aber zu allen anderen Leuten, die älter sind, muss man sie sagen. Deswegen ist das für die russischen Studenten in Deutschland sehr schwierig, zu den älteren Leuten du zu sagen, sogar wenn sie das anbieten. Es gibt in Russland ein großes Problem mit den Anreden. Wir haben keine Wörter wie zum Beispiel Herr und Frau auf Deutsch. Wir haben sie eigentlich, aber man hat sie nur bis zum 20. Jahrhundert benutzt. Sie sind aus dem Gebrauch gekommen und deswegen klingen sie ja sehr merkwürdig. Im letzten Jahrhundert sagte man bei Kommunisten Kamerad, aber jetzt benutzt man das nicht mehr. Und deshalb weiß man nicht, wie er jemandem anreden kann. Was muss er sagen? Wenn man etwas wie Herr Smirnov sagt, dann klingt das komisch und zu offiziell. Oft sagt man eigentlich einfach Mann oder Frau. Sehr populär ist auch Mädchen. Das gilt auch bei sehr alten Verkäuferinnen, die kann man logisch nicht als Mädchen nennen. Und bei Männern sagt man junger Mensch. Auch dann, wenn er kaum jung ist. Was man hier erfunden hat, ist die Anrede »Entschuldigen Sie bitte«. Das ist sehr bequem. Wenn man den Namen des Menschen nicht kennt, sagt man das einfach. Wenn du einen russischen Menschen fragst, wie geht's dir? Dann wird er seinen ganzen Tag beschreiben, alles was ihm passierte, welche Probleme es gibt und so weiter und so fort. Wenn es ihm schlecht geht, wird er nie lächeln. Wenn es mir schlecht geht, dann soll das auch die ganze Stadt wissen. So sieht das aus. Niemand lächelt hier auf der Straße, ehrlich gesagt. Und wenn jemand doch lächelt, sehen ihn alle Leute sehr merkwürdig an. Man denkt, warum lächelt er denn? Ist er verrückt? Aber wenn ein russischer Mensch sieht, dass es jemandem schlecht geht, wird er gleich helfen und alles machen, was er kann. Es gibt noch viele interessante Eigenschaften, aber sprechen wir jetzt über die russische Sprache. Ein besonderes Volk, eine besondere Sprache. Russisch ist eine sehr schwierige Sprache. Was man auf Englisch nur mit einem Wort sagen könnte, wird bei der russischen Übersetzung sehr schwierig, weil die russische Sprache hat vielleicht 10 Wörter mit derselben Bedeutung, mit kleinen Unterschieden. Es gibt eine Menge von Nachsilben und Vorsilben. Damit macht man tausende neue Wörter. Auf Deutsch gibt es nur hin und lein als Verkleinerungsnachsilben. In Russland aber kann man sagen девочка, девчонка, девчушка, девчоночка, девчушечка und all das wird auf Deutsch nur mit dem Wort Mädchen übersetzt. Aber für die Russen haben alle diese Nachsilben verschiedene Bedeutungen. Und was machen die Russen mit den Namen? Können Sie sich das vorstellen? Einen Mann mit dem Namen Sascha kann man so nennen. Sascha, Sanja, Sanjok, Saschule, Saschenka und so weiter und so fort. Also, wir sehen, es gibt viele interessante Sachen über die Russen, als nur das Vorurteil, dass sie den ganzen Tag Wodka trinken. Eigentlich gibt's Klischees über jedes Land. Aber wir müssen ja verstehen, dass nicht alles so wirklich ist und selbst andere Kulturen kennenlernen.
Ja, da mache ich mir, glaube ich, nochmal Gedanken, wie ich dann durch die Straßen laufe, ob ich lächle oder ernst schaue.
und ich finde die Beiträge natürlich immer spannend und freue mich auf zukünftige Mitmacher, die dann vielleicht auch über ihr Land berichten. Der nächste Part ist Musik, natürlich zum Entspannen und für den Sonntag. Und um ein bisschen gute Laune zu verbreiten, geht es jetzt weiter mit Good Toy, Somebody That Used To Know.
Millionen von Menschen sind auf der Flucht. Eine Flucht, die gefährlich ist, vor allem am Mittelmeer, wo die Menschen mit Gummibooten über die See geschickt werden. Vor allem vor Griechenland sind zahlreiche Boote gekentert. Ein Grund war neben der Skrupellosigkeit der Schlepper auch die Überforderung der Seenotretter vor Ort. Deswegen haben sie sich Hilfe geholt. Hilfe von Nordeuropa, Hilfe von Deutschland. Seenotretter aus Schweden, Großbritannien und Deutschland kamen, um zu helfen, um Menschen zu retten. Unsere Redakteurin Elisabeth hat mit einem der Seenotretter gesprochen.
Am 26. März startete für 8 deutsche Seenotretter die Reise nach Griechenland, darunter Jörg Westphal aus Warnemünde. Bevor sie aber wirklich dort auf See durften, wurden sie erst vorbereitet. Vorbereitet auf Bilder, die sie erwarten. Tote, Verletzte bis hin zu Reanimationen von Kleinkindern. Nach der Einschulung wurde das deutsche Team auf Lesbos stationiert. Jeden Tag fuhren sie ab 5 Uhr früh mit dem Schiff entlang der türkischen Grenze und hielten Ausschau nach Flüchtlingsbooten. Wenn sie auf eine stießen, wurde das in Absprache mit den griechischen Behörden evakuiert.
Die Weiterfahrt, man hat das ja gesehen, die Boote sind völlig untauglich für so eine Überfahrt über die offene See. Vor allen Dingen dann sehr großer Gefahr, wenn sie sich der Küste nähern. Die kommen ja nachts, sie kommen im Dunkeln. Die sehen keine Felsen, die im Wasser sind. Und wenn man mit einem Gummiboot auf so einen Felsen fährt, dann gibt es einen Knall und dann ist das Boot weg und dann liegen 80, 90 Leute im Wasser. Wir haben mit denen wirklich mit dem Kopf geschüttelt. Wenn man das gesehen hat, was für ein Spiel dort mit den Leuten getrieben worden ist, die haben ja Rettungswesten verkauft gekriegt von den Schleusern. Und diese Rettungswesten, wir haben uns einige angeguckt und haben festgestellt, dass die optisch zwar aussahen wie eine Rettungsweste, praktisch war es aber so, dass die teilweise mit Papier gefüllt waren, teilweise mit Bauschaum gefüllt waren, also nichts, was wirklich dann im Wasser auch für Auftrieb sorgt. Das war Spiel mit dem Leben der Leute.
Ein Spiel, das für viele Menschen tödlich endet. Diese Erfahrung blieb Jörg Westphal aber erspart. Trotzdem prägen sich einige Bilder ein, vor allem Bilder, die man so nicht unbedingt erwartet hat.
Ein Bild, was sich bei mir eingeprägt hat, was ich auch... Es war gut, dass ich es gesehen habe, sonst würde man das ja gar nicht glauben. Wenn man so ein Boot sieht, die Bilder aus dem Fernsehen kennen wir alle, dann sitzen da draußen auf dem Gummiboot sitzen die Männer. Und dann fängt man an, das Boot zu evakuieren und nimmt die Männer raus, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann plötzlich entsteht der Platz in dem Boot. Und dann ist das, als wenn in dem Boot eine Blume aufgeht und plötzlich stehen da 40 Frauen mit Kindern in den Armen. Wir haben das jüngste Baby, was wir an Bord hatten, war 4 Wochen alt. Und dann nimmt man diese kleinen Knirpse da, diese kleinen Kinder, aus dem Boot raus, dann bin ich ja mit meinen 1,88 auch weit unten, um so ein Kind da in den Arm zu nehmen. Und dann kriegt man einen Kuss auf die Wange gedrückt und das ist doch alles gut. Dann ist die Welt in Ordnung.
Die Lage im Mittelmeer hat sich ein wenig beruhigt. Es sterben aber weiterhin Menschen auf der Überfahrt, auch wenn die Zahl in den letzten Monaten gesunken ist, vor allem vor Griechenland. Anfang Juni hat der Einsatz für die europäischen Seenotretter geendet. Die Griechen wurden in der Rettung und Evakuierung geschult und brauchen die Hilfe nicht mehr. Und andere Länder haben nicht um Hilfe gebeten.
Wir haben jetzt keinen Einsatz mehr da. Wir haben, natürlich wissen wir, dass anderswo immer noch Menschen ums Leben kommen bei der Überfahrt durchs Mittelmeer. Wir haben aber dort kein Mandat. Und so lange wie wir kein Mandat haben, sprich so wie von den griechischen Kollegen jetzt gefragt werden könnte, nicht mal zu unterstützen kommen, werden wir dort auch nicht offiziell als DGZRS etwas tun können.
Auch wenn der Einsatz für die deutschen Seenotretter vorbei ist, es gibt Bilder, die werden sie wohl nie vergessen. In den 2 Wochen, in denen Jörg Westphal auf See war, konnte er mit seinem Team 200 Flüchtlinge vom Gummiboot holen und sich an eine Hilfsorganisation übergeben.
Unsere Redakteurin Elisabeth war im Gespräch mit dem Seenotretter Jörg Westphal, Leiter des Informationszentrums der Seenotretter in Warnemünde. Und nun noch etwas Musik, Susan Vega, Marlene on the Wall.
Ja, das war Susan Vega mit Marlene on the Wall. Ach, die Stunde ist schon wieder irgendwie
schnell vergangen. Liebe Zuhörer, das war sie. Unsere interkulturelle Sendung. Das ist eine Ausgabe des interkulturellen Workshops auf Floro. Wenn ihr Lust habt mitzumachen, wir treffen uns jeden Samstag 11 bis 13 Uhr hier in den Senderäumen von Floro in der Frieda 23, auch Friedrichstraße 23. Egal welche Religion und Hautfarbe, die interkulturelle Redaktion lädt ein zum Mitmachen. Informationen unter www.loro.de. Und eure Fragen sendet bitte an mitmachen@loro.de. Jetzt wünschen wir
Anne,
Veronika,
euch noch einen schönen Tag, auch wenn die Wolken doch etwas dichter vom Himmel hängen heute. Eine schöne Zeit und bis zu unserer nächsten Sendung. Wir sehen uns das nächste Mal am 13. August zur Hanseseele.
Wir hören uns.
Ja, genau. Wir hören uns. Wir drei sehen uns vielleicht am 13. August um 12 Uhr. Und liebe Hörer, wir hören uns dann zur gleichen Zeit. Auf Wiederhören.
Diese Sendung und die dazugehörige Workshop-Reihe wird als Kleinprojekt gefördert vom Landesamt für Gesundheit und Soziales aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds ESF für Mecklenburg-Vorpommern. Ist aber letztlich nur möglich durch das große ehrenamtliche Engagement.